Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung.
Wo wird das Tanzbein geschwungen? Das fragten schon Fettes Brot 1995 und die Antwort, damals wie heute, bei uns im Norden. Damit herzlich willkommen bei Dreipod. Heute das Thema Tanzen. Und noch genauer geht es um unsere Top 3 Dance-Songs. Aber wir haben tatsächlich für mich das persönliche Highlight im Dreipod-Jahr, weil wir uns alle gegenüber sitzen, das ganz, ganz selten der Fall ist. Und ja, unser Tag am Meer-Special, alle in einem Raum. Wenn ich sage wir, dann meine ich mich, bin Micha, der gerne mal aus der Reihe tanzt. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Und natürlich mit mir zusammen, meine Waffenbrüder, hier ist der... Die sonore Stimme der Vernunft, The Voice of Wustrau, hier ist Daniel.
Grüß Gott.
Und wir haben natürlich den Popkulturexperten mit Doktortitel. Ich nenne ihn gern den Nutty Professor von Dreipod, hier ist Björn.
Ja, hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich sage jetzt nicht den Satz, den Daniel nur sagen darf, aber wir sprechen trotzdem über Popkultur. Aber trotzdem müssen wir das erstmal würdigen, dass wir wirklich wieder zusammenkommen an dieser ja, denkwürdigen Stätte. Wie geht's dir damit, Björn? Du willst an den Strand, das hast du vorher schon gesagt. Dir geht das alles zu lang?
Wir haben ja mal wieder gutes Wetter.
Das stimmt.
Wie ist das eigentlich mit dem Wetter? Haben wir in der Regel hier gutes Wetter?
Wir haben in der Regel gutes Wetter,
ja. Außer auf Rügen. Außer wenn wir auf Rügen waren. Das haben wir gestern Abend schon festgestellt.
Ja, das stimmt, ja. Aber heute ist eigentlich Premium-Strandtag. Ja, ne? Also deswegen, lass mal loslegen hier.
Ja, das stimmt. Wir waren ja schon öfter mal zusammen tanzen, auch deswegen ist es ja ganz gut, das jetzt zu machen. Ich durfte mir ja das Thema aussuchen für diese Folge und hatte auch deshalb Dance-Songs genommen, weil wir ja hier im Ort, der nicht genannt werden darf, der Ort, aus rechtlichen Gründen,
ja
öfter mal tanzen waren und das passt dann ganz gut, obwohl dieses Etablissement nicht mehr geöffnet hat. Aber was ich mich jetzt gefragt habe, bei Björn, vielleicht bei dir zuerst, wie schnell hast du deine Top 3 zusammenbekommen und dann sind da auch Sachen dabei, wo wir zusammen auf der Tanzfläche waren? Weil unser Musikgeschmack ist ja mal unterschiedlich und beim Tanzen dann nochmal mehr, würde ich sagen.
Ja, wir haben ja gestern Abend festgestellt, dass hier in Heringsdorf,
das kann auch ein Fake sein,
die Diskothek La Playa vor genau 10 Jahren zugemacht hat.
Ja.
Und dass wir seitdem hier auch nicht mehr tanzen waren zusammen. Und viel öfter war ich auch in anderen Konstellationen in den letzten 10 Jahren nicht mehr tanzen. Und das, dem Daniel habe ich das, glaube ich, vorher schon mal kurz erzählt, hat mir diese Top 3 unfassbar schwer gemacht. Und zwar anders schwer als wie so oft, wo man sagt, Mann, es gibt so eine riesen Auswahl, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Mhm. Es hat mich nämlich traurig gemacht. Okay. Weil mir nämlich aufgefallen ist, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, was ich jetzt gerne zum Tanzen hören würde, weil ich so selten tanzen gehe, dass das irgendwie eine ganz ferne Erinnerung zu sein schien.
Okay.
Und es hat also eine ganze Weile gebraucht, mich wieder rein zu versetzen in die Zeiten, in denen wir tanzen waren. Was war denn das damals? Was da so der, du hattest es ja so schön in der Anmoderation letztes Mal gesagt, wo du auf dem Klo stehst und denkst, jetzt muss ich aber schnell fertig werden, ich muss jetzt auf die Tanzfläche.
Hose kann ich später hochziehen.
Hose später, genau.
Ja,
schön. Und das war für mich echt schwer und hat mich irgendwie auch traurig gemacht und hat dazu geführt, dass wir jetzt schon mal einen nächsten Tanztermin im Juli festgelegt haben in Berlin. denn das muss sich ändern.
Weißt du was, dann lass uns doch ein anderes Thema heute machen.
Alles klar, ja. Genau.
Ja, oder?
Top 3 Computerspiele.
So flexibel sind wir doch alle.
Ja.
Daniel, bei dir?
Teile ich alles, was ihr gesagt habt? Also auch so die unterschiedlichen Musikgeschmäcker, die uns dann doch immer mal wieder auf der Tanzfläche miteinander verbunden haben.
Und getrennt haben.
Wenn ich die letzten Jahre tanzen war, dann war das alles andere als Mainstream. Also dann war das eben nicht so kulturell, Disco-mäßig, sondern schon etwas spezieller. Aber ja, tatsächlich liegen die Zeiten so ein bisschen zurück, wo man das gemacht hat. Für mich war das so ein Dreisprung. Und zwar einmal die Musik an sich. Und da natürlich ganz besonders der Beat, der ganz entscheidend ist bei Dance Tracks. aber auch die Stimmung, wirklich die gute Laune, die in mir zünden muss. Und auch nicht zu unterschätzen, wie tanze ich? Also, was ist so mein Genre? Wo fühle ich mich eigentlich am ehesten zu Hause musikalisch? Und wozu bewege ich mich einfach gerne? Das waren so die Überlegungen, die in meine Top 3 eingeflossen sind.
Ich habe mich ja auch gefragt, ob vielleicht auch was Neues dazugekommen ist, ne? Seitdem wir unsere Tanzwege sich da getrennt haben. Da bin ich sehr gespannt, was bei euch dann heute kommt und ob ich da was wiedererkenne oder nicht. Bei mir war es so, ich habe auch versucht, das geht glaube ich auch so in deine Richtung, Daniel, versuchen so ein bisschen auch so die Bandbreite der Tanzmusik abzubilden und auch vielleicht, dass auch zeitlich alles seinen Platz findet. Und auch die, und da habe ich mir so ein Beispiel bei dir genommen, Björn, als wir mal diese gute, ich glaube, es war bei den Gute-Laune-Songs, dass du gesagt hast, das war so die Stufen der Eskalation der guten Laune, wie gut die Laune sein kann. Und das habe ich mir auch so im Hinterkopf behalten, was die Intensität betrifft. Weil es gibt ja auch Dance-Songs, die sehr leicht sind, wo man so ein bisschen mitschwingt, was aber total Spaß macht und wo es dann ein bisschen intensiver wird, also Hardcore-Dancing. Mhm. Und ich glaube, bin gespannt, wie das auch bei euch dann ähnlich rangegangen seid. Die Regeln sind allen Anwesenden bekannt. Wir sitzen gleich noch mal zur Stimmung. Wir sitzen hier in einem abgedunkelten Raum in Daniels Schlafzimmer um einen kleinen Tisch. Draußen scheint die Sonne, aber wir kriegen davon nichts mit. Der Strand ruft.
Ja.
Und da werden wir nachher auch noch hingehen. Aber vorher freue ich mich total auf diese Folge, weil ich habe gerade noch mal, um reinzukommen, noch mal meine 3 Songs gehört. Also wenn eure Songs nur halb so geil sind wie meine... Dann haben wir eine sehr, sehr schöne Folge.
Challenge accepted.
Sehr gut.
Vielleicht sollten wir noch erwähnen, warum es abgedunkelt ist. Also nicht aus irgendwelchen romantischen Gründen, also viel mehr aus akustischen. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Ja. Ja. Also nicht, dass hier Kopfkino entsteht bei unseren Hörerinnen und Hörern.
Und wenn schon. Wir gucken einfach mal, wie es läuft heute.
Wie es ankommt. Ne? Genau. Ja. Schickt uns Feedback. Auf jeden Fall.
Die Folgen, die Regeln sind bekannt und wir haben nachher noch ein bisschen Feedback.
Ja.
Und wir haben das Thema der nächsten Folge. Wir bleiben ja unserem Schema treu, dass wir reihum dann auch mal das Thema bestimmen, also einer von uns das Thema bestimmen darf. Diesmal ist dann Björn dran, nachdem letztes Mal ich euch überraschen durfte und Daniel und ich haben noch keine Ahnung. Björn auch nicht?
Auch nicht?
Ja. Also wie immer?
Alles wie immer.
Ja, ja.
Dann lass uns doch loslegen.
Auf jeden Fall.
Mir wurde zugeflüstert, Daniel beginnt heute mit seiner Top 3.
Ja, und ich mache das ohne große Umschweife. Hier ist mein persönlicher Tribut an die Disco-Ära. Gehört Disco Inferno von den Tramps oder von The Tramps. Und da muss ich gleich mal so ein bisschen relativieren oder vielleicht erläutern, worüber wir jetzt eben auch eingangs gesprochen haben. Das ist ja, also ich habe ja gesagt, das ist so meine Hommage an die frühe oder an die Disco-Ära, könnte man sagen. Der Song ist von 1976, hatte aber tatsächlich erst später seinen Durchbruch tatsächlich mit Saturday Night, also Saturday Night Fever mit dem Film.
Okay.
Den gab es schon vorher und der war nicht so spektakulär erfolgreich und schoss dann 1977 mit Erscheinen dieses Films dann erstmal so richtig durch die Decke. Und der Song hat natürlich alles, was einen guten Disco-Track ausmacht. Ne? Also so ein treibender Viervierteltakt und Bläsereinsätze, funky Basslines, Streicherarrangements und alles dabei. Und es gibt natürlich auch eine sehr lange Disco-Extended-Version, die über 10, fast 11 Minuten lang ist, glaube ich.
Wo der DJ auf Toilette gehen konnte.
Richtig, also optimal für Toilettenpausen beim DJ, optimal für Club-Atmosphäre, weil es auch einen schönen langen Instrumentalpart gibt, wo man einfach so auf der Tanzfläche sich treiben lassen kann, würde ich mal sagen. So, was ich relativieren muss, das ist natürlich keine Musik, die in unserer Jugend explizit gelaufen ist.
Leider nicht,
aber...
Die Gnade der frühen Geburt.
Ich bin bei der, und das ist vielleicht so ein bisschen die Ausnahme heute in meinen Nominierungen, dass es ein Song ist, der, ja, der eben in unserer Jugend, ich sage mal in unserer Sturm- und Drangzeit auf der Tanzfläche, auf den Tanzflächen der Welt.
Der Uckermark.
Der Uckermark. Genau, also das lief halt eben nicht. Trotzdem ist das ein Song, der wirklich mit dem ersten Takt sozusagen bei mir voll ins Blut geht. Mhm. Und da muss ich mich bewegen. Und wenn das mal irgendwo gelaufen ist, wenn ich es mir irgendwo beim DJ wünschen durfte und der DJ meinen Wunsch erfüllt hat, dann war ich immer sehr, sehr glücklich, wenn dieser Song lief.
Okay. Das war ja auch so dieses Burn Baby Burn. Das war ja, ja auch so das geflügelte Wort, was, glaube ich, aus dem Lied dann auch so überlebt hat, überdauert hat.
Ich habe mal gelesen, dass das stammte tatsächlich so eigentlich aus so einem politischen Kontext, nämlich aus der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre in den USA. Mhm. Aber es wurde in diesem Kontext, in diesem Song halt völlig aus diesem Zusammenhang rausgenommen. Ne? Also es war viel mehr The Roof is on Fire, so. Ja, also die Hütte brennt, weil die Stimmung so geil ist. Ne? Also das ist mehr dieses Burn, Baby, Burn. Und es war tatsächlich auch ein Dauerbrenner damals in den Diskotheken. Also auch dauerhaft gelaufen in Diskos oder Clubs wie Studio 54. Mhm. Und das war halt... Also im Grunde war dieser Song oder dieser Dance-Track halt auch so ein Synonym für diese 70er-Jahre-Stimmung, dieser 70er-Jahre-Disco-Stimmung. Und deswegen, ich mag ihn nicht nur persönlich total gerne, ich finde ihn auch wirklich repräsentativ für diese Zeit.
Ich finde, man hat ja oftmals so diese Tendenz, Vergangenheiten, in denen man selber nicht dabei war, zu verklären, auch musikalisch.
Was?
Ja, letztens habe ich mit einem jüngeren Menschen ein Gespräch geführt und... Diese Person hatte ein Bild von den 90er Jahren musikalisch und der Zeit in den Diskotheken, dass ich dachte, okay, ganz so rosarot habe ich es nicht erlebt.
Wieso und was hat er denn gedacht?
Dass damals noch eben die Musik eben so wunderbar war und wie das dann in Diskotheken gewesen sein muss mit dem Eurodance und solchen Sachen.
Aber so war es ja auch, oder?
Ja, es war so. Also den Eurodance gab es, aber ne, so der Blick da drauf war, als wenn das die Erlösung gewesen wäre.
Okay. Man verklärt ja immer ein bisschen.
Genau. Also. Und ich habe dieses verklärte Bild genau über diese Zeit oder so, wie du sagst, Studio 54. Das ist so ein, für mich so ein Sehnsuchtsort, wo ich gerne dabei gewesen wäre, wo ich das Gefühl habe, da muss ja der Disco noch in den Club auch entstanden sein, ja. In den Clubs, bevor er irgendwie am Reißbrett produziert wurde für die großen Massen.
Und das ist ja nochmal ein Unterschied, weil wir verklären es möglicherweise, ohne überhaupt dabei gewesen zu sein.
Ja.
Also was anderes wäre jetzt, wenn wir in den 90ern eben, wie gesagt, in unserer Jugend oder auch später in den 2000ern, wo wir dann auch irgendwie so auf Studentenpartys und dergleichen unterwegs waren, wenn wir da zurückblicken, okay, dann verklären wir unsere eigene Erinnerung. Aber da ist es ja nochmal was anderes. Wir waren schlicht und ergreifend nicht dabei,
genau.
Ne, weil wir teilweise noch gar nicht auf der Welt waren oder noch nicht diskotauglich waren, sagen wir mal so.
Es wäre auf jeden Fall schön, da zu sein, finde ich. Und mir hat es in unserer, du hast es gesagt, Sturm- und Drangphase genannt, damals total gefehlt, dass diese Musik irgendwo gespielt wurde. Das wird ja im Grunde genommen fast gar nicht gespielt.
Ja, wenn dann Disco-Ära, dann halt die üblichen Verdächtigen. Ne?
Genau.
Du hast natürlich Bee Gees gehört. Ne? Also deswegen fand ich es auch total interessant, weil das wusste ich gar nicht, dass das auf dem Soundtrack drauf war. Der ja einer der erfolgreichsten, meistverkauften Soundtracks aller Zeiten, vielleicht sogar immer noch Film-Soundtracks aller Zeiten ist. Und dann wirklich mal Songs zu hören, die man halt nicht die ganze Zeit gehört hat, ist dann nochmal besonders erfrischend.
Um ehrlich zu sein, ich müsste jetzt sogar raten, ob es auf dem Film-Soundtrack ist. Es ist auf jeden Fall, im Film kommt es vor. Also ich hab den Film ewig nicht gesehen und ich müsste jetzt wirklich raten, aber auf jeden Fall hat dieser Film dazu geführt, dass dieser Song halt nochmal wirklich durch die Decke ging.
Geiler Song, auch geile Stimme, ne?
Ja,
vom Sänger.
Und ich muss euch sagen, ich habe im Vorfeld lange mit mir gerungen, nicht zuletzt, weil ihr ja so Regelfetischisten seid, und das ist die freundliche Formulierung. Ich hätte fast
Nein.
Ich hätte fast zum ersten Mal in der Geschichte von Dreipod Madonna nominiert, weil Madonna diesen Song als einen Mashup-Mix in einer Live-Performance bei ihrer Confessions-Tour.
Den Song.
Diesen Song in Kombination mit Music. Also ihr Song Music von 2000 war er, glaube ich, zusammen mit Disco Inferno, und daraus wurde Music Inferno. Ja. Kann ich nur empfehlen, also man findet den bei Spotify und YouTube und überall, aber er gilt nicht als offizieller Song von Madonna aus ihrem Songkanon sozusagen.
Ja.
Aus ihrem Oeuvre, würdet ihr beide sagen.
Das sage ich nur bei Mickey Krause.
Ja, das stimmt. Also insofern, ich war da so ein bisschen unsicher. Diese Version ist der absolute Hammer. Also dieser Mashup-Mix, ein bisschen schneller, ein bisschen pulsierender, noch ein bisschen wuchtiger, Großartiger Mashup-Mix. Aber ich dachte, gut, dann mache ich es mal 100% regelkonform und better safe than sorry, dann ist das
hätte ich nicht
das Original. Ich mache das Original. Das Original geht genauso gut für mich auf der 3.
Ich habe da nochmal eine schöne Coverversion von in den 90ern, glaube ich, von Quincy Jones produziert. Aber
Tina Turner hat den auch mal gecovert.
Okay.
Ja, also.
Aber Madonna ist ganz gut, dass du es nicht gemacht hast. Ich glaube, ich würde ja auch gerne mal Top 3 Madonna-Songs machen, aber ich glaube, da seid ihr nicht so.
Du hast ja jede Möglichkeit, das zu nominieren, wenn du dran bist.
Gehabt, ne? Genau, hätte.
Hätte, genau. Ja.
Nee, aber meine Nummer 3.
The Tramps.
The Tramps, Disco Inferno.
Cool, unerwartet.
Ja, ja, ich werfe mal den Sprechball, oder was haben wir heute eigentlich?
Den Frischkäse.
Den Sprechfrischkäse.
Der sprechende Frischkäse.
Talking Turtle. Zu Björn.
Ja, lieber Marek, danke nochmal für den Tipp. Also, ich habe ja schon vorhin gesagt, es fiel mir sehr schwer, mich zu erinnern. Also habe ich mir Hilfe gesucht. Und ich habe unter anderem Marek angerufen, mit dem ich vor vielen, vielen Monden sehr oft tanzen war.
Dein Telefonjoker.
Genau. Und ich habe gesagt, Marek, sag mal, weißt du noch damals, was waren denn so die Banger, wo wir auf die Tanzfläche mussten? Das Gespräch ist dann auch in viele andere Richtungen noch abgebogen. Unter anderem hat mich Marek aber daran erinnert an einen Tanz.
Ententanz?
Den wir sehr gerne getanzt haben. Und der für mich ja auch so eine gewisse Sonderrolle spielt.
Das Ketchup?
Nee. Nein.
Polonaise?
Nein. Das Stück, was ich euch gleich vorspielen werde, ist von Mikis Theodorakis. Genau.
Okay.
Wir hören mal rein in
Alexis Sorbas.
Sirtaki, den Tanz Sorbas Dance.
Da mach mich Dance-Songs und dann kommt sowas. Ey.
Jetzt kommt der hier mit griechischer Folklore. Bricht zusammen.
Richtig. Es ging ja um die Frage des Tanzens explizit.
Ja.
Und wenn dieser Sirtaki lief, in unterschiedlichen Diskotheken, in denen wir waren, dann weiß ich noch, dass das immer für mich ein total schönes Tanzerlebnis war. In so einer, also man muss, ne, für die, die es nicht kennen, ja, es ist ein reines Instrumentalstück. Es kommt stammt aus dem Film Alexis Sorbas von 1964.
Anthony Quinn, oder?
Die Anthony Quinn.
Ein Tanz, der extra für diesen Film im Grunde kreiert wurde, im Sinne der griechischen Volkstänze, ist aber keiner, weil er, wie gesagt, eben eigentlich nur für diesen Film kreiert wurde, hat aber auch in der griechischen Kultur seine Spuren hinterlassen, also gilt dort eigentlich mittlerweile auch als ein Volkstanz.
Also fast kulturelle Aneignung.
Ja, ja. Genau. Bei der man in einer Reihe tanzt, die Arme auf den Schultern des Nachbarn und dann eine mehr oder weniger simple Schrittfolge, die eben an diesen Takt angepasst ist, die wir da gerade gehört haben.
Ja.
Und dieses Tanzerlebnis in einer Diskothek, wo dann oft aus der Reihe dann der Kreis wurde irgendwann, das fand ich als Tanzerlebnis total geil. Und wenn das dann so eine 6-7-8 Minuten Variante ist, dann ist man am Ende auch richtig ausgepowert und das hat irgendwie auch so diesen körperlichen Aspekt nochmal betont. Und deswegen finde ich, passt der hier für mich gut rein.
Das ist total überraschend.
Ja,
dass Björn überrascht, dürfte nicht mehr überraschen.
Ja.
Aber es ist trotzdem überraschend. Aber es ist natürlich auch insofern was Besonderes, weil du ja sonst in der Regel, wenn du in die Disco oder in den Club keinen Körperkontakt hattest.
Ja.
Wenn du irgendwie.
Naja.
Naja, also in der Regel, sage ich mal. Okay.
Ja.
Und dann finde ich ja da nochmal erstaunlich, dass ja der Reiz des Songs, wenn ich es mal so sagen will, auch daran liegt, dass das temporisch
genau
wird.
Genau.
Also du hast eine ganz natürliche Eskalation in diesem Song eingebaut, wo ich mich auch noch dran erinnern kann, auch mal in diesen Reihen da gestanden zu haben. Aber mich hat es, glaube ich, nicht ganz so abgeholt. Mir waren dann diese 5-6 Minuten Version ein bisschen zu lang. Ja. Im Bürgersaal, glaube ich, war das auch mal.
Okay, ja.
Okay. Nee, aber coole Wahl. Also es scheint mal wieder die Bandbreite.
Ja, aber jetzt, wo du es gerade sagst, was ja tatsächlich eine große Seltenheit ist, weil du gerade über Körperkontakte auf der Tanzfläche gesprochen hast. Also tanzen gehen und Disco und Club ist ja ein wahnsinnig weites Feld. Mhm. Aber nehmen wir jetzt mal hier eben so die Heringsdorfer Dorfdisco oder irgendwelche Partys. Da ist es ja doch immer mal wieder vorgekommen, dass Menschen, die es konnten, dann wirklich Paartanz gemacht haben zu bestimmten Songs.
Mhm. Ja.
Aber die absolute Seltenheit ist ja wirklich, dass eine Gruppe zusammen tanzt.
Außer? Also, bei der Polonaise.
Außer bei der Polonaise und Erwin
Fassler. Meine Nummer 2.
Haben wir das auch. Ententanz 1, schau Björn, du wolltest zum Strand.
Genau, sehr gut. Nee, aber dass man tatsächlich in einer Gruppe so sich also nicht unterhakt, aber ihr wisst, also so mit Hand auflegen und Schultern, und das ist ja schon eine Seltenheit.
Das ist eine totale Seltenheit und das gefällt mir auch, weil das was sehr Vergemeinschaftendes hat.
Das lässt sich auch sicherlich evolutionär begründen, wenn ich drüber nachdenke.
Ja. Aber ich musste auch dringend an Line Dance. Hast du das eigentlich mal gemacht?
Ich liebe Line Dance. Ja, also habe ich gemacht in Amerika und habe tatsächlich auch...
Ist das dieses Irische?
Nee, das ist so eher so Cowboy-Style.
Country.
So, an Gürtel fassen, in den eigenen.
Du hast so einen Moderator, der die Schrittfolgen auch ansagt.
Ja. Ach, das habe ich schon mal gesehen.
Into the middle and back to the bar.
Okay.
Und es gibt jetzt ein Line
Dance. Das ist so cool.
Das macht so einen Spaß.
Das glaube ich. Das kann ich mir auch
vorstellen. Ja. Unser ehemaliger Sportlehrer,
Herr Potter. Keine Klarnamen.
Herr P. Ondo. War doch
Line-Dance-Lehrer
in seiner Freizeit.
Ach nee, das war Linebacker. Ich hab das verwechselt.
Das sind Namen und Bilder, die ich gedanklich gerade nicht übereinander legen kann.
Aber lassen wir das. Aber,
ja, okay.
Genau, also das ist auch der Line-Dance, sowas finde ich total schön, weil das diesen Gemeinschaftsaspekt total betont und es aber trotzdem, na klar, so Paartanz.
Trotzdem ohne Anfassen. Mag ja nicht jeder.
Genau, ja, aber der Line-Dance ist auch mit Anfassen.
Ja, also. Ich kenne das eher so, dass jeder seinen Tanzbereich hat. Du hast deinen Tanzbereich, ich meinen.
Und dann geht schon von der Hand und den Arm in den Arm über und so zum Teil.
Okay.
Ja. Und ich muss sagen, also auch nochmal, um zum Sataki zurückzukommen, ich hatte erst gar nicht dran gedacht, aber vom Tanzerlebnis her, wenn es wirklich um das Tanzen geht, dann ist das für mich etwas eine ganz Besonderheit. Vielleicht auch, weil es nicht so oft vorkommt.
Das stimmt.
Weil es jetzt nicht in jedem Club läuft, sondern selten.
Hörst du das heute noch? Hast du das auf irgendeiner Playlist drauf?
Nein, ich höre das nicht. Das ist wirklich eine reine Tanznummer. Ich habe auch versucht, insgesamt mich bei dieser Folge zu lösen von Liedern, die ich geil finde, von den Gute-Laune-Songs, von Sommerhits, weil das ja auch alles, was mit Tanzen zu tun haben kann, sondern wirklich zu gucken, wo geht es mir exklusiv darum, in die Tanzbewegung zu kommen. Und da wäre das genau so ein Ding, den ich auf keiner Playlist, den ich nie im Autoradio höre.
Okay, aber gibt es denn konkret zum Setaki noch Wissenswertes oder Geschichten, Björn, aus deiner Jugend?
Geschichten aus den Tavernen dieser Welt.
Von Marek und dir, ja.
Die werden wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Was ich aber witzig finde, ist, dass der Begriff Sotaki herkommt.
Na?
Das dürfte man doch an dieser Stelle doch nochmal auch ein bisschen edukativ hier einbringen.
Ja, mein Bildungsauftrag. Bildungspodcast.
Der griechische Name für so Volkstänze ist Sirtos. Sirtos Choros. Was sowas wie schleppender Tanz bedeutet. Und Sirtaki ist quasi eine Verkleinerungsform dessen.
Also man könnte ein sagen, Tänzchen.
Ein Schlepptänzchen.
Ein Schlepptänzchen. Genau. Schlepptänzchen.
Ja. Okay. Und in Griechenland ist es wohl so, ich habe mir das auch nur von Wikipedia angelesen, dass jede Region, jede Insel einen sehr spezifischen Volkstanz hat.
Mhm.
Ja. Einem eben so einen Sirtos.
Ist ja in Deutschland auch so.
Ja. Der Schuhplattler, was ist da mal der Berliner Volkstanz?
Usedom und Borkum und Sylt. Und
Berliner ist Mittelfinger.
Genau.
Ja. Sehr schön.
Ja, cool.
Also, das war mal wirklich überraschend.
Ja, der kam wirklich sehr unerwartet. Aber schön. Was ich mich nur ganz kurz nochmal, wo ich mich dran erinnere, dass das hier nie aus dem Nichts kam, der Tanz, sondern er wurde ja meistens eingeleitet durch griechischer Wein.
War das so?
Ist das so?
Ich dachte, also jeder so. DJ, der was auf sich
hält. Der was auf sich hält.
Ja,
auch ein wundervoller Song.
Natürlich. Ja, cool. Dann schließe ich jetzt mal die erste Runde mit meiner Nummer 3 ab und möchte dies tun mit einem kleinen Quiz und wollte euch mal fragen, welche Songs kennt ihr, deren Titel aus 3 Buchstaben besteht?
Songs aus
3 Buchstaben? Ja, Daniel hat sich gemeldet.
Aber er hat geschnippt, damit ist er eigentlich
nicht dran. Gut. Das zeigt seinen Ehrgeiz. Daniel, bitte.
PYT.
PYT, Michael Jackson, sehr gut. Björn, möchtest du?
Ich bin noch verwirrt.
Okay, Daniel, hast du noch einen zweiten? Panther 4.
MFG.
MFG.
Oh, ja.
Weil ich habe mal so ein bisschen überlegt, weil es gibt ja auch noch SOS von ABBA.
Mhm. Stimmt.
IOU von Freeze. Und es gibt natürlich ABC von den Jackson 5.
Ja.
Aber es ist keiner von denen. Aber es ist so ein bisschen ABC. Mir ist aufgefallen, dass der Hip-Hop-Anteil bei Dreipod wirklich bisher sträflich vernachlässigt wurde von euch allen. Ich habe ja schon was geliefert, aber...
Wir müssen noch über Longness sprechen nachher.
Ja.
Das will ich noch mal vorweg. Wir müssen über Longness sprechen.
Heute keine Longness, heute nur Playa.
Okay.
Also. Meine Nummer 2 kommt von der Band Naughty by Nature und der Song heißt OPP.
Ja, oh, schön. Sehr krass.
Und es ist ein Song... Es ist ein Song, den man schon an den ersten Tönen erkennt und da trifft genau das, dieses Bild zu, was ich versucht habe, letztes Mal zu malen. Wenn diese Töne erklingen, dann sollte man sich ganz schnell aufmachen auf die Tanzfläche, denn der Song beginnt so.
Hört man noch richtig schön den klassischen Hip-Hop-Gesang. Es hört sich auch noch so richtig eigentlich nach 80ern fast an.
Es hört sich fast noch nach 80er an. Das war so die goldene Zeit. Aber wieder sind wir wieder beim Thema Verklärung. Ich war 15, 16. Das war natürlich die perfekte Zeit, um so einen Song zu hören, um eine neue Musikrichtung für sich zu entdecken. Ja, und der Song ist immer, ich habe den gar nicht so häufig gehört. Und er stand ja immer so im Schatten von Hip-Hop Hooray. Das war ja so der größere Hit, auch der Song von Naughty by Nature, der eher gespielt wurde auf irgendwelchen Partys.
Ja, auch lange noch, eine lange Zeit immer wieder.
Lange Zeit, ja, und war ja auch so ein Aushängeschild diese Zeit. Und ich finde, gerade deshalb, weil OPP noch so unverbraucht ist in meinen Ohren, hat er sich so super gehalten. Und es ist halt ein geiler Groove, dieses Instrumental, der Anfang und genial clever eingesetztes Sample. Ich hatte ja vorher ABC, weil man ganz genau hinhört, hört man das auch, also den alten Jackson 5 Song mit Michael Jackson als kleinem Kind am Mikrofon. Und das ist nicht nur einfach ein bekanntes Sample reingehauen, weil man wusste, das verkauft sich. Das ist wirklich toll eingewoben und nicht zu penetrant, aber so, dass du diese beiden Welten Hip-Hop und diese Soul-Motown-Geschichten miteinander verbindest und da was Neues kreierst. Und das ist so schön mellow und es ist ein Party-Track und das hast du halt nicht so häufig, dass du wirklich richtig tanzbare Hip-Hop-Songs hast.
Mhm. Ja, absolut. Also ich greife da tatsächlich mal in Sachen Longlist vorweg. Bei mir wäre es Hip-Hop Hooray. Also ich hätte Hip-Hop Hooray immer den Vorzug gegeben, aber OPP kommt gleich danach. Also und das ist, ich musste in dem Moment, wo du es gerade gesagt hast, ja auch in deine Richtung gucken, Björn, weil das ist ja eine Ära des Hip-Hop, mit der auch du noch sehr viel anfangen kannst,
das
oder?
Auf jeden Fall.
Ja, also bei mir geht es genauso. Ja. Mir geht es genauso. Also ich habe nach den 90ern, frühen 2000ern, glaube ich, gar keinen Hip-Hop gehört oder halt eben nur noch die alten Sachen. Weil das war so die Zeit, mit der ich echt sehr, sehr viel anfangen konnte und ja, wo ich mich auch daran erinnern kann, dass es genug Partys damals in der Zeit gab, wo man auch später noch so Studentenpartys und so, wo das gespielt wurde und das wäre tatsächlich genau so ein Song, bei dem das eintritt, was Michael im Vorfeld beschrieben hat. Man steht irgendwo, gerade noch Hände waschen und dann ab und einmal durchdrehen und sagen so, ich will jetzt auch dabei sein. Und genau wenn dieser Beat eben einsetzt.
Ja, diese beiden Töne, diese.
Ja, total.
Ja, und da hat der Hip-Hop auch noch die gute Laune versprüht, finde ich. Das ist für mich so, der Vibe ist noch mehr gute Laune, mehr Freude. Irgendwie ist das für mich dann im späteren Verlauf verloren gegangen, wo du das gerade sagst, oder hat ganz andere Kolorationen noch bekommen, muss ja nicht schlecht sein, aber das ist noch, vielleicht ist es aber auch der Zeit geschuldet, die man selber dann damals verbracht hat, wo man einfach vielleicht selber sehr, sehr positiv dem aufgeschlossen war. Aber mir ist einfach gerade ganz krass aufgefallen, wie der Sound auch des Sprechgesangs, dass das ein anderer Hip-Hop-Sprechgesang ist, als er heute praktiziert oder seit vielen Jahren. Das ist dieser klassische 80er Jahre, das hatte noch viel mehr viel Klarheit drin. Und es transportiert für mich auch diese ganze amerikanische Kultur, die damals in den 90ern rübergeschwappt ist mit Basketball und allem, der ganze Kommerz, der dazu kam.
Ja, stimmt.
Ganz stimmt.
Ja, aber wobei ich gucke da ein bisschen anders drauf, weil für mich Hip-Hop auch immer was sehr Politisches und Gesellschaftskritisches hatte. Also auch schon in den 80ern, 90ern. Ne? Also auch wenn du so an Public Enemy oder Ice-T oder so denkst, wo es ja dann auch schon mal ein bisschen härter zur Sache ging, ne? Und die Texte auch sehr kritisch waren und die Musik auch düsterer war natürlich, weil die Themen halt einfach leicht ernster und düsterer waren. Und um mal so Richtung populärem Hip-Hop in Deutschland, der in Deutschland erfolgreich war, wenn man auch so an Gangsta's Paradise oder so denkt, ist ja auch nochmal eine ganz andere Facette irgendwie.
Ja.
Na, also du hast recht, dass gerade dieser, ich sage mal, also eben so ein bisschen eher partyartige, fröhliche Hip-Hop einfach total Spaß macht auf der Tanzfläche. Ne? Also ich habe nie verstanden, warum man Gangsta's Paradise irgendwie in einem Club spielt, weil man kann A nicht besonders gut zu tanzen, weil es eigentlich zu langsam ist vom Beat und man kommt nicht so richtig gut drauf, finde ich. Also dann, ja, Too Hot von Coolio oder so. Ne? Mhm. Aber das ist nur nochmal so ein bisschen, ich glaube, man kann auch den frühen Hip-Hop oder die früheren Zeiten, 80er, 90er, auch nochmal sehr differenziert betrachten. Ne? Aber
ja,
ich glaube, wo wir uns einig sind, also so mit diesem sehr, sehr harten deutschen Hurensohn-Hip-Hop, da konnte ich nie wirklich was mit anfangen. So. Und ich glaube, das verbindet uns. Ja.
Weil du ein Opfer bist.
Ja,
genau. Ja, das ist ja so. Muss das geschnitten werden eigentlich jetzt? Ja.
Parental Advisory auf jeden Fall.
Sonst hören die doch noch, wie wir wirklich sind.
Ja, genau.
Also ich könnte es gar nicht einschätzen, aber mein Impuls wäre auch so, dass es früher halt dann noch facettenreicher ist, weil ich höre zu wenig Hip-Hop heutzutage. Mhm. Heutzutage gibt es bestimmt auch gute Laune-Sachen, aber die klingen halt anders. Ne? Genauso wie sich der Gesang, und Hip-Hop war ja ein sehr, sehr junges Musikrichtung, dass dann eben sich über die Jahrzehnte auch die Art des Sprechgesangs verändert, ist ja völlig klar. Also ein Song aus den 60ern hört sich heute auch anders gesungen an als heutzutage, wenn du dir die Charts anschaut, aber...
Und was du eben noch gesagt hast, ich finde, das ist bei OPP besonders gut gelungen, weil Hip-Hop hat sich ja schon immer Samples aus anderen Zeiten, aus anderen, also in den 80ern wurde halt wahnsinnig viel aus den 60ern und 70ern gesampelt und verarbeitet. Und das hat sich ja immer so weiterentwickelt. Ne? Und heute haben wir ja wieder das Phänomen, dass heute Sachen aus den 90ern gesampelt werden. Dass wir ganz viel, also nicht nur im Hip-Hop, sondern tatsächlich auch so ganz allgemein in der populären Musik und in der Dance-Music sozusagen, ganz viele Sachen aus den 90ern kommen. Ne? Das ist auch ein lustiges Phänomen. Das war bei Hip-Hop nie anders. Und gerade bei OPP, finde ich, ist es richtig, richtig gut gelungen. Also da merkt man schon, man hat sehr, sehr viel Mühe da reingesteckt, dass das wirklich vom Rhythmus gut passt und einfach einen völlig neuen, modernen Vibe kriegt. Das haben die echt toll gemacht damals. Ja.
Das Verbindende, wenn man sich den Song nochmal anhört, dass das ja auch wirklich so ein Party-Track ist, ne? Dass der Refrain, dieses OPP wird dann in der ersten Strophe von Männern gebrüllt, in der zweiten sind die Frauen dran und in der dritten dann beide zusammen. Ne? Also auch wenn es in dem Song ums Fremdgehen geht.
Was?
Das sind dann alle wieder gleich.
Da habe ich gar nicht drauf geachtet.
OPP, Other People's Property. Ja, also, das war meine Nummer 3. Jetzt gehen wir in die zweite Runde. Die geht völlig überraschend wieder mit Daniel los. Und Daniel, deine Nummer 2 lautet?
Ich finde, wir haben lange nicht mehr über George Michael gesprochen. So ist das. Wir haben natürlich gehört Fast Love von George Michael aus dem Jahr 1996. Und damit sind wir im Grunde genommen beim Gegenteil dessen, was ich bei meiner Nummer 3 gesagt habe. Das war jetzt wirklich so die Zeit, ne, in der wir viel unterwegs waren am Wochenende und in den Clubs und Discos hauptsächlich von Berlin unterwegs waren. Und das trifft auch genau das, wenn dieser Song gespielt wurde und ich gerade nicht auf der Tanzfläche war, dann musste ich diesen Zustand sehr, sehr schnell ändern. Hey. Ich fand das Album Older von George Michael damals richtig gut. Ich fand diesen Song auf Anhieb geil. Ich liebe den wirklich seit nun beinahe 30 Jahren und es deprimiert mich schon wieder, wenn ich das ausspreche. Ist einfach ein toller, ist so ein Slow-Groove-Track, mhm, der so einen ganz tollen Swing hat, finde ich. Mhm. Also man kann da so richtig geil über diese Tanzfläche schaffeln. Ja. Ist von George Michael geschrieben, arrangiert, produziert. Hier ist es ganz interessant, dass der aus meiner Sicht äußerst tanzbar ist und damit auch, also mit tanzbar meine ich auch, dass das ein Song auch eben für so eine Feierstimmung ist, aber der Subtext ist halt so ein sehr, sehr emotionaler eigentlich, ne? Weil das auch viel mit emotionalem Rückzug zu tun hat. Man hat da auch so autobiografische Züge reininterpretiert, also in diesem Part jetzt, in the absence of security, I made my way into the night, wo man auch so reininterpretiert hat, dass das auch mit George Michaels Coming Out zu tun hatte, so seine Unsicherheiten, die er mit dem ganzen Thema hatte. Aber eben auch, ja, was so Kontrolle und Freiheit angeht in einer mehr oder weniger repressiven Gesellschaft, was dieses Thema angeht. Also wir reden über die 90er. Björn, wir haben letztens in einem anderen Kontext darüber gesprochen. 94 ist in Deutschland gerade, glaube ich, der Schwulenparagraf irgendwie gestrichen worden, dass das eben nicht mehr strafbar ist. Also das kann man sich auch nochmal vor Augen führen, was das für eine Zeit war. So, und er hat ja immer so ein bisschen damit gestruggelt. Irgendwann hat er eben dieses Coming Out gehabt.
Gezwungenermaßen.
Aber gut, von diesen ganzen Subtexten mal abgesehen, ja, 1996. Also wirklich, ich habe was von Sturm und Drangzeit vorhin erwähnt. Mhm. Das haut da schon ziemlich gut hin. Geht euch das ähnlich bei dem Song?
Ja, Mitte 90er ist auf alle Fälle eine Hochzeit gewesen des Tanzens, der Tanzmusik. Und ich fand den Song damals genial. Wie du schon sagtest, so ein ganz entspannter Groove, mhm, den du auch. Es gibt ja Dance-Tracks, die verlieren wirklich von ihrer Kraft, wenn du sie einfach nur zu Hause hörst oder wo du irgendwie über Kopfhörer oder im Auto oder sowas, und die funktionieren hauptsächlich auf der Tanzfläche. Und das ist so ein Ding, was du dir sehr gut auch so anhören kannst. Ja. Das hat einen Groove, wo du mitgehen kannst, mitschwingen kannst. Ich habe im Vergleich zu anderen Songs den bisschen, glaube ich, einen Ticken zu oft gehört. Es wäre jetzt kein Song, den ich mir wünschen würde. Mhm. Wenn es jetzt heißt, wenn du musst jetzt einen George Michael Song zum Tanzen wünschen, dann würde ich wahrscheinlich was anderes nehmen.
Ja.
Aber es ist immer noch ein geiler Song, eine geile Stimme. Wir müssten eigentlich mal über George Michael in diesem Podcast öfter mal sprechen. Ich bin froh, dass du es mal gemacht hast, damit Björn nicht nur immer mich auf dem Kicker hat, dass ich hier da so eine George-Michael-Show draus mache. Insofern freue ich mich da besonders drüber.
Und wie immer gilt natürlich, dass du den Song so oft gehört hast, kann man dem Song natürlich nicht vorwerfen.
So ein bisschen Mitschuld, also nein.
Es entspricht für die Qualität des Songs, dass er so oft gespielt wurde.
So. Genau.
So.
Aber es ist halt dann trotzdem noch George Michael.
Ja, wunderschön.
Ja, eure Liebe zu George Michael ist gut dokumentiert in diesem Podcast. Und
wurde nie erwidert von
ihm. Ja, irgendwie sehr einseitig.
Es ist so, dass ich finde, George Michael ist natürlich ein Genie und ich finde seine Stimme unglaublich schön. Und fast alles ja selbst geschrieben. Also ich meine, was soll man dazu noch groß sagen? Das ist halt nicht die Musik, die mich emotional zum Tanzen bewegt. Und wir hatten letztens ein längeres Gespräch, Daniel und ich, zum Thema, was führt eigentlich dazu, dass einen eine bestimmte Art von Musikrichtung emotional aktiviert?
Mhm. Und Gendefekt.
das ist doch Evolution, ne?
Das, ja, genau.
Ja, das sind wir wieder.
Und das ist einfach bei dem Song, wäre jetzt so ein typischer Song, der für mich keine emotionale Aktivierung hervorruft, wie vieles von ihm. Und wenn, dann hätte das für mich übrigens auch eher eine melancholische Note als eine freudvolle oder so. Das, also, auch insgesamt bei ihm. George Michael hat ja alles eigentlich irgendwie fast eine melancholische Note, ja, außer Last Christmas, und selbst das hat eine.
Ja, das stimmt, das ist interessant. Das wäre halt ein absolut guter Dance-Song, aber es wäre kein guter Laune-Song. Weil du ja gesagt hast vorhin, Björn, da gibt es durchaus auf alle Fälle eine große Schnittmenge von diesen von diesen beiden Gruppen.
Muss nicht, ne? Also man tanzen zu tanzen mit anderen Emotionen ist ja auch schön.
Mit Hass.
Hass ja auch, ne?
Hass ist auch ein Antrieb, wie wir alle wissen, ne?
Ja.
Und kein schlechter.
Ja, also, und auch in der Musik. Also ich habe wirklich tatsächlich auch gerade ein paar Assoziationen. So, also, zumindest mal Wut.
Death Metal.
Ja, oder Hard Rock oder so.
Ja,
ne?
Also, stimmt, ja.
Ja, und das ist einfach das das bei mir assoziiert. Mhm.
Ja, so eine Melancholie ist da definitiv drin. Aber ich finde allein der Beat, der ist so gut. Also bei mir passiert da ganz viel emotional, aber bei mir passiert auch ganz viel in den Beinen. Also dass ich wirklich loslegen will und mich dazu bewegen will. Also der ist ganz, ganz toll arrangiert und gemacht, der Song. Und um vielleicht auch nochmal so ein kleines musikalisches Schmankerl zu nennen, ich habe ja mit dem Teil nach der Bridge, oder eigentlich ist es die Bridge sozusagen, angefangen, ne? Also um in der Dance-Track-Sprache zu bleiben, es gibt ja so eine Art Drop und dann kommt eben dieser Bridge-Teil. Ich habe ja jetzt nicht den Refrain eigentlich gespielt oder die Strophe. Und hier greift der Song ein Sample auf, nämlich Forget-Me-Nots von Patrice Rushen aus dem Jahr 1982, den ja auch Will Smith später in Man in Black benutzt hat. Ne? Und das ist, ich habe irgendwann mal gelesen, das war so eine Last-Minute-Geschichte, die George Michael irgendwie noch so reinbasteln wollte, wo sich alle, die an dem Song beteiligt waren, auch nicht so hundertprozentig sicher waren. Und dann ist aber genau das draus geworden und ich finde, super gut gelöst. Also du hast eben nochmal so ein Glimpse in die 80er und eben auch in dieses, wie ich finde, sehr markante Sample. Wie gesagt, durch Will Smith ist es nochmal bekannter geworden, dann auch in der 99 war es dann, glaube ich, ne, Man in Black. Und finde ich auch nochmal ein sehr nettes musikalisches Gimmick da drin.
Vielleicht hat da Will Smith auch gut hingehört bei George Michael, ist ja nicht auszuschließen. Also finde ich auch super subtil gemacht. Es war kein Mega-Hit, Forget Me Nots damals, dass man sagt, man bedient sich jetzt einfach wie irgendwie Every Breath You Take oder I'll Be Missing You daraus machen. Das ist keine große Kunst, aus einem Mega-Hit dann einfach nur einen Rap-Part dazu zu machen, sondern irgendwie Elemente zu finden, die unterschätzt sind.
Ist das
dass man sagt, okay, das ist einfach geschickt, was erkannt, was Potenzial hat und was man nochmal einen neuen Kontext stellen kann.
Ja.
Insofern, da schließt sich dann auch der Kreis zu OPP.
Ja, wunderbar.
You done with OPP?
Yeah, you know me.
Meine Nummer 2.
Sehr cool. Oh, wella, wella, wella. Ah.
Das ist deine Nummer 2?
Okay, dann bin ich jetzt dran.
Ja, meine Nummer 2 ist so, die erkennt man am allerersten Ton.
Oh,
Ton. Ich habe mir vor 3 Tagen abends nochmal den Film Dirty Dancing zu Gemüte geführt.
Mhm.
Und das hatte einen Grund.
Ich mag nicht, wo dieses Gespräch hinführt.
Der gesamte Soundtrack des Films Dirty Dancing könnte eigentlich auch meine Top 3.
Okay. Was mit More Dirty Dancing?
Vielleicht wäre das regelkonform.
Weil das eigentlich ganz, ganz viele Lieder beinhaltet, zu denen ich Lust habe zu tanzen.
Mhm.
In unserer letzten Folge hatte ich ja über den Top 3 One Hit Wonder auch schon einen Song davon, wo wir ja auch darüber gesprochen haben, wie gut der in die Beine geht.
Ja.
Und heute habe ich aber einen anderen Song, den ich einfach unfassbar liebe. Und den hören wir uns jetzt gleich mal von Beginn an.
Über den wir schon gesprochen haben an diesem Wochenende.
Ja.
Aber ohne, dass wir wussten, was du hier planst.
Ja,
genau.
Stimmt.
Was soll ich dazu sagen?
Was sollen wir dazu sagen?
Die Sache ist einfach die, ich habe dein Framing, Micha, genutzt, und überlegt, ich stehe gerade an der Bar, ich warte schon seit 10 Minuten, dass der Barkeeper mich endlich mal beachtet, weil ich mega Durst habe. Und jetzt bin ich dran. Und jetzt kommt der Song. Und bei welchem Song sage ich, scheißegal, ich gehe wieder aus der Line raus und muss jetzt hin. Und wenn der Beat kommt, dann bin ich weg und brauche kein Bier.
Okay. Also wenn dir ein Song wichtiger ist als Alkohol, ja, dann ist das, hat schon was zu bedeuten.
Also wir halten fest, für den Song bleibst du durstig und würdest dich nochmal 20 Minuten in die Schlange stellen.
Richtig.
Krass.
Oh. Ja. Und jetzt sind wir nämlich bei dem Thema, was lädt Emotionen ein? Das lädt für mich eben eine bestimmte Form von Emotion ein, zu der ich Lust habe zu tanzen. Jetzt ist das natürlich etwas, wo man wunderschön zu zweit zu tanzen kann. Mhm. Also wünschenswert wäre natürlich, man hätte dann seine Partnerin dabei und man könnte zusammen tanzen. Oder man hat einfach aus meiner Sicht eine andere Frau vielleicht damals, weil man nicht kein...
Hast du mir gerade zugezwungen?
Hatte, ne?
Okay. Ja, ja. Hat dich auch mit dem Fuß berührt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Lass das sein.
Michael ist dabei.
Hallo.
Michael ist ja völlig verspannt.
Ja, es bleibt alles drin.
Und im Zweifelsfall tanze ich dazu auch allein.
Ja. Aber wie wichtig...
Mit geschlossenen Augen?
Auf jeden
Fall. Kann man auch anders tanzen?
Genau.
Auf jeden Fall theatralisch.
Ja.
Aber wie viel...
Das ist auch ein bisschen melancholisch. Entschuldige mich.
Nee, alles gut.
Ja. Auch ein bisschen Melancholie drin.
Ja, in dem Song ist für mich auf jeden Fall Melancholie
drin. Ja, okay. Ich wollte das nur klar haben zwischen uns.
Wie wichtig ist das, dass du die Bilder aus dem Film vor Augen hast? Weil das ist ja nochmal was anderes als bei anderen Dance-Songs, die halt nicht, ja, Filmmusik sind, sondern weil man jetzt genau auch diese romantische Beziehung vor Augen hat, das in dem Film eine zentrale Rolle spielt.
Ich vermute schon, dass das wahrscheinlich verstärkt. Und ich finde auch von den Songs und in Kombination mit den Szenen, das wirklich eine schöne Mischung auf. Also wenn ich das jetzt auf den Film beziehe, dann am Ende tanzen sie ja denselben Tanz sozusagen nochmal zu Time of My Life, den ich mir eigentlich ein Stück überhört habe. Das ist das. Also ansonsten damals war sicherlich Time of My Life bei mir persönlich noch höher gerankt, aber der ist einfach ein Stück überhört worden für mich.
Na, allein schon wegen Hebefigur.
Ja.
Ja.
Und der wurde ja auch dann auch öfter gespielt auf der Tanzfläche als Hungry Eyes. Also wann wurde schon mal Hungry Eyes gespielt?
Das so
nicht
oft.
Ja. Nicht, wenn wir irgendwie zusammen unterwegs waren.
Björn es sich gewünscht
hat. Björn es sich gewünscht hat, mit Nachdruck.
Ja, genau.
Ja. Nee, und dann war das natürlich auch einfach eine schöne Gelegenheit, wo man dann mal mit einer Frau tanzen konnte und so ein paar Drehungen amateurhaft machen konnte. Und das finde ich einfach... nochmal eine andere Form von Tanz als jetzt, ne? Also ich hatte am Anfang den Sataki.
Ja.
Jetzt kommt hier eine Version, wo ich mir eigentlich eine Paartanz vorstelle. Mhm. Und wo ich das besonders genieße. Und dann bei der 1 kommt nochmal was ganz anderes. Aber das habe ich auch versucht so zu berücksichtigen, welche Art von Tänzen.
Hast du dieses Grinsen gerade gesehen?
Drin,
in seinem Mundwinkel?
Als er 1 gesagt hat. Warst du mal in der Tanzschule?
Ja.
Okay, also dann würdest du auch diese Schritte dann so anwenden bei so einem Song wie Hungry Eyes, wenn du Paartanz machen würdest? Oder ist es dann völlig Freestyle?
Also wenn mich nicht alles täuscht, müsste das ein Rumba sein, wenn man dazu tanzen kann. Mhm. Und meine Fähigkeiten, einen Rumba zu tanzen, würde Joachim Lambi wahrscheinlich mit einer 0 bewerten.
Ich sage ja immer, solange es kein Dreivierteltakt ist, geht Disco Fox. 1-2 Tipp geht für alles.
Okay.
Solange es kein Walzer ist.
Siehst du mal, wie wenig Ahnung ich hätte die Rumba gesagt. Aber was heißt der Rumba? Das Rumba?
Habe ich einen Artikel gesagt?
Ich glaube, der.
Müsste das eine Rumba sein, ja.
Ja, aber es ist ja wirklich...
Das zeigt schon, wie wenig Ahnung ich davon
habe. Nein, aber es ist ja... Ich war nie in der Tanzschule, ne? Also ich wäre dann völlig...
Na, also ich habe dazu keinen Rumba getanzt, sondern...
Einfach Freestyle.
Die Beine haben das vorgegeben.
Die Beine sind dein Herzen gefolgt.
Genau.
Ja.
Oh, schön. Ja, wunderschön.
Ja, aber es ist...
Björns Blick ist auch gleich so ein Stück weit verträumter und versonnener geworden, findest du nicht auch?
Okay. Na, ein Stück weit schwingt da natürlich schon die Sehnsucht danach, mit wie Patrick Swayze tanzen zu können.
Ja. Mhm. Ja, oder es ist nicht zu spät, Björn.
Nein, das stimmt. Ja? Aber das ist natürlich, zu solcher Musik mit einer Frau so tanzen zu können, wie Patrick Swayze in dem Film oder wie ein professioneller, guter Tänzer, das ist natürlich schon eine Sehnsucht, muss ich sagen.
Do you love me? Now that I can dance?
Yes.
Ja.
Und sehr schön.
Schön, ja, auch eine ganz andere Farbe, weil es ja wirklich auch ein sehr zurückgenommener Song ist, ne? Wo jetzt wenig Energie und ganz wertfrei weniger Energie drin steckt, sondern einfach nur
Herz.
Ein Gefühl.
Gefühl,
Herz.
Ja.
Genau. Herz.
Genau. Ja. Wundervoll. Ja. Micha, wenn deine Nummer 2 eine Farbe wäre.
Wenn meine Nummer 2 eine Farbe wäre, dann wäre sie lila. Was auch immer das heißen
würde. Ja.
Ich verstehe das jetzt als Überleitung, auch mal mit Nummer 2 zu kommen. Ich nehme das gerne auf.
Ja.
Und auch ich war beim, meine erste Reaktion war von wegen Tanzmusik, Dance-Songs war Disco. Also Disco muss bei meiner Top 3 mindestens einmal dabei sein. Insofern war ich auch bei der Disco-Ära, stand für mich fest, 70er Jahre. Und ich hatte ja schon in der vergangenen Folge ein One-Hit-Wonder genannt, in der 58, Spacer von Sheila and B. Devotion. Darüber werden wir vielleicht an anderer Stelle nochmal sprechen, über diese Wahl. Aber wir haben vorhin schon, aber ist auch ein gutes Stichwort, aber könnte man natürlich auch gut nehmen, wenn man über 70er Jahre Dance, aber die sind es nicht. Bee Gees ist natürlich Go-To, Cool in the Gang, Earth, Wind and Fire, alles gute Bands. Mhm. Aber nein, meine Nummer 2 ist was anderes. Daniel, kannst dich beruhigen. Wir werden keine Übereinstimmung haben.
Nee, die Sorge habe ich gerade gar nicht. Ich bin trotzdem sehr gespannt gerade.
Ja, das ist gut.
Ich hänge an deinen Lippen und bin gespannt, was da jetzt kommt.
Das ist sehr gut, denn meine Nummer 2 ist von der Band The Emotions. Und der Song heißt Best of My Love. Ist von 77 und der Song klingt so.
Schöner Song.
Ja. Wie gesagt, The Emotions, Best of My Love. Da trifft vieles zu, was du ja auch zu den Tramps gesagt hast. Also diese klassischen Disco-Bläser. Mhm. Du hast diese treibende Rhythmusgitarre ganz markant. Das hier finde ich einen wunderschönen mehrstimmigen Frauengesang, was ja auch angesagt war, auch schon vorher in den 60ern, Motown und auch in der Disco-Ära, Sister Sledge und sowas.
Ja.
Und dann diese wunderschöne Bridge. Also ich weiß nicht, ob das drauf geachtet hat. Daniel hat ja dann auch so sehr ein Ohr dafür, irgendwie die Strophe, dann die Vorbereitung des Chorus und des Refrains mit so einer Bridge.
Ja.
Und dann kommt der Refrain. Also ich finde es wunderschön. Cool. Und es ist halt auch, ist für mich halt immer frisch geblieben, weil es halt nicht einer von den Mega-Hits war damals.
Mhm. Aber ich habe spontan gedacht, wer hat sich jetzt bei wem bedient? Weil der Beat, der ist... Also den Beat habe ich bei Earth, Wind & Fire auch schon gehört.
Mhm.
Also schon sehr, sehr ähnlich. Also ich war gerade gedanklich bei September.
Ja.
Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob dieser Song nicht auch mal später irgendwie gecovert oder mindestens gesampled wurde.
Ist ganz viel gecovert geworden. Und gesampled weiß ich aber, gecovert sehr oft.
Ja. Weil der Beat, also ein kleines bisschen langsamer, als ich ihn gerade so irgendwie in Erinnerung hatte, aber den habe ich schon ein paar Mal irgendwo gehört.
Earth and Fire ist ein gutes Stichwort, weil habe ich auch gesehen.
Ja.
Und da habe ich mir den Song mal näher angeschaut und ist tatsächlich komponiert von Maurice White und Al McKay, die halt die Masterminds von Earth and Fire waren, die nicht nur September gemacht haben, sondern Boogie Wonderland, Let's Groove, also die wirklich die Gassenhauer dieser Zeit. Ne? Also, aber ja.
Aber genau, jetzt muss man der Fairness halber auch sagen, also aber jetzt, wo du es, also ich wusste das nicht, aber jetzt, wo du es sagst, gibt es total Sinn, wo du sagst Boogie Wonderland und was hattest du noch gesagt?
Let's Groove.
Sind ja auch sehr ähnlich vom Beat her einfach, ne? Also
Die haben
Stil gehabt, aber sie haben sich natürlich auch selbst immer wieder recycelt, weil weil es halt den Zeitgeist getroffen hat.
Ja.
Und weil die Leute halt in die Diskos gerannt sind und dazu halt abgegangen sind.
Ja,
also, schöne Wahl. Also, mit der Disco-Ära rennt man bei mir sowieso auf die Türen.
Das ist so schön, ey.
Ja.
Meine Nummer 4 ist auch ein Disco-Song.
Mhm.
Vielleicht kommen wir ja nachher noch dazu. Das ist wirklich eine wundervolle Zeit und das Schöne daran ist, man kann das im Auto hören und man kann dazu geil tanzen. Und das gibt es für mich nicht oft bei Musikrichtern.
Ja, das stimmt. Man kann auch im Auto tanzen. Habe ich gehört.
Ich habe den Song nur einmal gehört. Also vielleicht mal ganz kurz, wie ich den entdeckt habe. Also ich habe ja viel auch in meiner frühen Kindheit wahrgenommen, eben durch meinen älteren Bruder. Aber das war ein Song, den ich zum ersten Mal habe ich den 20 Jahre gehört, nachdem er rauskam. Er kam 77 raus, ich habe ihn 97 zum ersten Mal gehört, weil er in einem Film vorkam. Mhm. Und sogar schon im Trailer eines Films. Und da ist er mir schon aufgefallen. Und da hatte ich noch keinen Shazam. Das habe ich dann später entwickelt als App.
Ja.
Habe mir dabei rausgesucht, und das kommt dann auch in der Szene vor, und es war Boogie Nights.
Mhm. Ah, okay.
Mit Mark Wahlberg. Mhm. Und wo er einen Schauspieler spielt. Da kommt dieser Song vor in einer Disco-Szene, wo dann dazu getanzt wird. Und ich dachte, das ist geil, habe ich noch nie gehört. Aber das klingt halt irgendwie vertraut, was Sinn macht, wenn man weiß, wer den geschrieben und produziert hat und wer da an den Instrumenten war. Und seitdem begleitet mich der Song. Und der wird auch sonst nie gespielt irgendwo, im Radio noch nie gehört. Ich habe ihn einmal zum Tanzen gehört in einem Club. Und zwar war ich da mit Björn, mit deinem Bruder in einem Club. Das irgendwie durch irgendwelche, am Anfang waren wir, glaube ich, in einer größeren Gruppe und dann sind nur noch Tade und ich übrig geblieben.
Ist Björn müde geworden.
Mhm. Wo warst du?
Wo warst du denn eigentlich?
Krank.
Arbeiten.
Genau.
Import, Export. Und da waren wir in einem Club in Kreuzberg, war das, glaube ich, irgendwo in so einem Untergrund unter so einem Markt. Oder so.
Klingt
das
immer gut.
Ja. Ja, aber es war richtig schön und da habe ich den Song gehört, auch zum ersten Mal, zum einzigen Mal auf der Tanzfläche. Und es war schön, es war auch ein besonderer Moment zwischen deinem Bruder und mir. Wir hatten da so einen Brokeback Mountain-Moment.
Schön.
Ja. Weil wir es doch auch in der letzten Folge erwähnt hatten, glaube ich, wir waren doch mit deinem Bruder auch mal bei der Soul Explosion.
Da war ich auch dabei, mein Lieber.
Da warst du auch dabei?
Ja. Wir waren zumindest zusammen im SO36 auf der Soul Explosion, das weiß ich noch.
Nee, aber ich meine wirklich Pavillon in Friedrichshain.
Da waren wir auch mal.
Da waren wir auch mal,
ja.
Und da wo du durchgetanzt dabei. Hast, Daniel. Ja. Eine ganze Nacht durchgetanzt.
Habe ich fast.
Ja, ich weiß.
Deswegen das war super. Ja. Das war mega. Ja.
Schön. Das war mir schon zu speziell.
Ich dachte, peinlich.
Das war
das auch. Das muss ich mir extra
sagen. Da gab es auch Disco, aber da gab es nicht so viel reinen Disco.
Nee, das war ja, Soul Explosion war ja wirklich eher so rare, die sich ja auch das auf die Fahne heften, dass es halt Sachen sind, die du eigentlich noch nie gehört hast, wenn du nicht wirklich ganz tief in der Szene drin steckst. Also wirklich Albumtracks, Instrumentals von irgendwelchen Blaxploitation-Filmen und so.
Ja, die ja dann auch teilweise gespielt worden sind. Also die Szenen wurden dann irgendwie an die Wand geworfen.
Stimmt, von solchen
Filmen.
Ja. Aber da hat keiner hingeschaut. Die haben alle nur auf dich geschaut.
Super. Da, ja. Danke, dass du das nochmal erwähnst.
Ja.
Also sehr schöne Wahl, ja. Gefällt mir auch sehr gut.
Und mir ist hier auch jetzt, als ich mich damit beschäftigt habe, also ich habe den auf der Playlist schon länger gehabt und habe jetzt nochmal nachgeschaut und habe gesagt, das ist ja der von Öffnen und Fall, der es geschrieben hat. Und auch wie erfolgreich das Ding war damals.
Ja.
Nicht in Deutschland, aber in den USA. Das war Nummer 1 in den Charts.
Krass.
Billboard Charts 1 hat einen Grammy bekommen für die beste R&B Performance, Group Performance, glaube ich. Also das war schon ein bekannter Song. In den USA, aber halt nicht in Deutschland.
Mhm. Quizfrage. Ja? Wisst ihr, welcher Song den einzigen Disco-Grammy gewonnen hat, den es je gab.
Als Kategorie Disco-Grammy?
Ja.
Das war also eine kurzlebige Kategorie.
Einmalig.
Das muss ja dann ein bisschen später, die werden ja nicht gleich im ersten Jahr von Disco.
Das war 79 oder 80, muss das gehen. 78, 79, irgendwann in dem Dreh war das. 79, glaube ich.
Weiß ich nicht.
I Will Survive.
Oh.
Das ist meine Nummer 4.
Das ist deine Nummer 4?
Ja, okay.
Da müssen wir eigentlich eine eigene Folge machen über I Will Survive, weil es auch so viele Coverversionen, so viele Wahnsinn. Samples, Elemente gibt.
Ich hatte zwischenzeitlich den Gedanken, man könnte auch allein über die Disco-Ära eine einzelne Folge machen.
Top 3 Disco-Songs. Deine nächste Wahl? Fragezeichen?
Ja.
Ich bin ja nicht dran, lieber Björn.
Ja, richtig.
Erstmal bist du
dran. Björn weiß ja selber noch nicht, was er macht. Aber das war zumindest meine Nummer 2, The Emotions Best of My Love.
Schön. Wunderschön. Finalrunde.
Finalrunde. Ding, 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 ding.
Ding, ding. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann dieses Gefühl total teilen. Deine Vorrede am Ende der letzten Folge war da sehr hilfreich. Also
die Toilette lässt dich nicht los.
Die Toilette oder auch die Bar, wie Björn es vorhin beschrieben hat. Wo wird man nervös und denkt, scheiße, ich muss auf die Tanzfläche. So, bei meiner Nummer 1 setze ich auch Ellbogen ein.
Schön.
Von wem ist denn das?
Michael Jackson.
Jermaine Jackson.
Ja, also allein über Michael Jacksons Songs kann man eine einzelne Top 3 machen, aber auch über die tanzbaren Michael Jackson Songs. Und allein da habe ich mich dann schon so ein bisschen schwer getan. Ich meine, auch Billie Jean, da ist man ja schnell dabei. Aber für mich war es eigentlich schon immer Thriller. Also Thriller ist einfach unglaublich. Also wirklich von dem Gefühl, da kommt alles nochmal das zusammen, was ich vorhin im Intro auch gesagt habe. Einmal, was das ganze Musikalische angeht, also für Menschen, die genauso bekloppt sind wie ich, der Lin LM1 Drumcomputer, Yamaha CS80, Rhodes Piano, Mini Moog, also wirklich absolute Klassiker unter den Musikinstrumenten dieser Zeit, dieser Ära. Das Ganze super geil arrangiert, ein toller Beat und ja, es ist natürlich auch, man kennt das Video, so wahrscheinlich das populärste, definitiv auch eines der teuersten Musikvideos, die jemals gemacht worden sind, mit einem Budget von einer 500.000 US-Dollar und Video, was MTV quasi mitgeprägt hat und sicherlich auch diese ganze Musikvideo-Ära mitgeprägt hat, ne? Weil das einfach eine Benchmark war. Und ja, weiter interessant finde ich ja auch, dass Michael Jackson sich ursprünglich gar nicht mit diesem Zombie- und Untoten-Thema anfreunden konnte, damit er auch so gefremdet hat, weil er war ja Zeuge Jehovas. Und das ist auch der Grund, warum es diesen Disclaimer am Anfang des Videos gibt. Da steht nämlich: Due to my strong personal convictions, I wish to stress that this film is in no way that this film in no way endorses a belief in the occult.
Okay. Mhm.
Das war ihm offensichtlich wichtig, das eben nochmal zu betonen. Und ja, wie gesagt, war ihm das so ein bisschen unbehaglich, aber das hat sich dann wohl gelegt. Und es war tatsächlich schwierig, Tänzer zu finden, die mit dieser Performance mithalten können. Mhm. Das Ergebnis ist natürlich der Hammer. Also nicht nur, was das Video angeht, der ganze Song. Geht euch das auch so? Also fangt ihr auch an, Ellbogen einzusetzen?
Also auf jeden Fall ist diese Wahl super geil. Ich habe auch bei der Kategorie sofort auch an Michael Jackson gedacht. Mhm. Und du hast ja schon selber Billie Jean genannt. Da gibt es sicherlich ein paar Songs, die man nennen könnte von Michael Jackson, die alle Tanzflächenbanger sind. Mhm. Wo man super geil zu tanzen kann. Billie Jean vielleicht als der Song, den man wahrscheinlich auch ein bisschen überhört hat, auch auf der Tanzfläche. Das ist ja so der Klassiker.
Ja.
Dann Thriller schon eher, würde ich auch sagen. Ne? Und ja, dadurch, dass er selber dieses Tänzerische ja auch noch vorgelebt hat, also da kommt ja alles bei ihm zusammen. Ja. Diese geniale Stimme, die geile Musik, der geile Beat, das wundervolle Tanzen. Dass ich fast manchmal so bei Michael Jackson Songs auf der Tanzfläche so denke, du kannst diesem Beat gar nicht gerecht werden, tänzerisch.
Ja, natürlich nicht.
Gar nicht mal sein Maßstab ist ja nahezu unerreichbar, wie du ja auch gerade sagst, dass selbst andere Tänzer das nicht hinkriegen. Also das ist absolut geil.
Ich hatte immer so das Gefühl, bei Billie Jean groovt man mehr so mit sich selbst, aber bei Thriller ist halt eine ganz andere Energie da, ne? Also wo echt die ganze Tanzfläche bebt im Optimalfall. Das ging mir zumindest immer so vom Empfinden.
Was ich an Thriller so cool finde, ist, wie facettenreich der Song ist. Du hast ja ganz unterschiedliche Parts, die den Song, den so abwechslungsreich machen. Du hast ja dann auch noch diesen Sprechpart von Vincent Price.
Ja.
Und
der übrigens $1,000 dafür bekommen hat, pauschal, und keine Tantiemen.
Ja. Ich glaube aber, das war seine freie Entscheidung, oder?
Das kann sein. Also das war ja ein recht bekannter Horrordarsteller damals, eben mit dieser sehr, sehr markanten Stimme. Mhm. Aber das fand ich irgendwie interessant. $1,000 pauschal und dann nie wieder was.
Man muss auch dazu sagen, dass die Glanzzeiten von Vincent Price Anfang der 80er auch schon lange vorbei waren. Dann 50er, 60er Jahre. Da war es wirklich eine Ikone, ja auch nicht nur als Schauspieler, sondern weil er auch diese markante Stimme hat, die dann in dieses Horror-Feeling verbreitet. Und das spürt man total. Ja. Aber auch der Instrumentalpart. Also du hattest uns auch, glaube ich, mal irgendwie so ein Video gezeigt, ne? Die einzelnen Elemente, die da bei diesem Song mit reinkommen. Und gerade wenn man diesen Song mal über Kopfhörer hört, ne? Wie viel Schichten, Spuren, Elemente damit reinkommen, sei es Vocals, sei es unterschiedliche Instrumente, das ist wirklich eine wahnsinnig gute Produktion zusätzlich zu dem Songwriting und dem Gesang, der natürlich auch State of the Art ist.
Ja. Und ich habe ja bewusst diesen Part gerade eingespielt, wo er im Grunde genommen nochmal so einen Schlenker macht und eigentlich nochmal einen oben drauf setzt. Mhm. Also auch, man wird auch immer wieder überrascht in diesem Song. Ne? Und, ja. und es gibt keinen Moment, wo man sagt...
Wo man sich sicher fühlen kann.
Wo man sich sicher fühlen kann oder wo man sagt so, nee, ist jetzt langweilig, habe ich schon gehört. Sondern es ist, er bleibt von vorne bis hinten irgendwie interessant und... Zum Mitsingen, zum Mitgrooven und ja, einfach das ist, fantastischer Dance-Song.
Also, du hast es ja selber gerade schon gesagt, Daniel, und wir werden hier hundertprozentig mal eine Top 3 Michael Jackson-Songs machen. Ich bin immer wieder überrascht davon, wie wenig Michael Jackson wir haben, weil wir haben ja auch schon oft über unterschiedliche Kategorien gesprochen, wo er dann am Ende nicht mit drin war.
Ja, weil wir alle denken, da kommt noch mal was.
Da kommt auch irgendwann was.
Aber die sagt das. Es ist die Frage, ob uns das zurückhalten sollte, weil Daniel weiß vielleicht auch, dass wir die irgendwann mal machen. Trotzdem konnte er nicht anders.
Ja, ja,
und genau, so geht es mir ja mit George Michael auch.
Ja. Genau. Also das ist, ich habe öfter schon über die Jahre und Jahrzehnte Phasen gehabt, wo ich mich in Michael Jackson Musik vertiefen konnte. Mhm. Und das ist ja wirklich ein Rabbit Hole für sich, wenn du allein die Musik, aber wenn du anfängst, die Videos zu gucken. Die Videos sind ja... ganz, ganz viele Videos sind sowas von fantastisch gemacht und mit seinen Tanzbewegungen da drin, die Texte, die Musik, alles zusammen, ja. Live-Shows, du kannst Stunden und Stunden von Michael Jackson Musik konsumieren auf unterschiedlichsten Kanälen und es ist ein nicht enden wollendes Fass an fantastischem Zeug, das ist irre. Das ist wirklich ich finde es richtig cool, dass du den hier auf der 1 hast.
Schön, das freut mich. Ja. Was habt ihr denn, Björn? Also du, viel mehr. Du und dein alter Ego. Was
Und dann mit den Spendierhosen.
Genau. Also, ich habe die 1 war für mich deswegen schwer, nicht weil ich sie abgrenzen musste zu den anderen beiden, die ich schon nominiert habe oder so, sondern weil ich zwischen zwei Songs ein und derselben Künstlerin ständig hin und her geschwankt habe. Und diese Künstlerin ist Nena. Ich habe lange überlegt.
Wir reden immer noch über Dance-Songs.
Wir reden über Tanzfläche. Ich habe lange überlegt, ob ich den vermeintlich Tanzbareren nehme. 99 Luftballons.
Wann kommt jetzt?
Aber dann habe ich das gemacht, was ich immer tue. Ich folge meinem Herzen. Irgendwann von Nena. Ja. Das ist einfach geil.
Kompletter Blindsider. Dann, überhaupt nicht ansatzweise mitgerechnet.
Ja, also zum einen ist mir nochmal aufgefallen, es gibt so etwas, was ich beim Tanzen sehr geil finde, was vermutlich 90% der Leute als awkward und uncool finden würden.
Deutsche Texte.
Dance like nobody's watching.
Ja, und ich möchte mitsingen.
Ja, genau.
Ja. Ich möchte mitsingen und hier bei dem Song singe ich nicht nur mit. Mhm. Eine andere Sache mache ich auch sehr gerne. Die ist noch mehr awkward. Ich versuche, den Text in Körperbewegungen zu überführen.
Ja.
Ja, also ich baue dir ein Schloss aus Sand.
Okay.
Ja. Cool. Und ich finde das einfach total...
Wir haben gerade so eine YMCA-Bewegung.
Ja, gemacht, genau. Ja. Also es gibt Teile von diesem Song, die haben einfach einen geilen Tanzbeat, wie den wir auch gerade gehört haben.
Ja.
Mhm. Aber auch schon das Intro, wo es einfach nur sehr langsam losgeht, was eigentlich gar nicht tanzbar ist. Mhm. Das ist schon der Moment, wo ich weiß, jetzt musst du zur Tanzfläche. Und der gibt uns auch ein bisschen Zeit anzukommen, bevor es richtig losgeht.
Ja. Mhm. Sich zu positionieren, Platz zu schaffen.
Und dieser Text, der hat ja was, also eigentlich ist das was total Diffuses. Man könnte sagen, wovon redet die überhaupt? Aber irgendwie löst der bei mir so etwas aus, wo es um Hoffnung geht, um Liebe. Und wo ich einfach das Gefühl habe von Freude und es geht mir gut dabei und das dann mit ein bisschen Pop-Beat zusammen ist das Perfekte.
Damit hätte ich jetzt niemals gerechnet, würde ich sagen. Ja. Ich hatte ja vielleicht noch an ABBA gedacht, Dancing Queen oder sowas. Aber ja, schön. Also finde ich gut, dass wir auch mal über Nena sprechen, weil ich auch bei mir festgestellt habe, so gerade in den letzten Jahren, dass ich da wirklich auch Sachen für mich entdeckt habe, die ich zwar kannte, aber die ich jetzt wirklich noch mal lieber höre oder noch mehr höre als damals. Und muss auch sagen, dass ihre Stimme...
Wunderschöne Stimme.
Eine super geile Stimme. Ja. Also gerade in den 80ern, erste Hälfte der 80er. Mhm. Das ist, wo ich im Nachhinein denke, ich habe ja nur zwei Irrtümer begangen, ist ja klar, aber als Stimme ist sie unterschätzt tatsächlich. Ja, ja, was auch ein... Also der
Top Song, 3 unterschätzte Stimmen.
Weibliche, 80er Jahre.
Ja, schön eingrenzen.
Schön kleinteilig.
Ja,
ne, Daniel?
Ja, so mögen wir das. Ja. Macht ihr heute, haut ihr so ein Biggie raus, Top 3 Dance Songs und ne, mir, naja.
Hast du den damals auch schon so abgefeiert, den Song, oder kam das dann auch über die Jahre?
Was meinst du mit damals? Also in der Zeit, als er rauskam, war ich ja noch ein Kind.
Ja, und? Aber das kann man ja, das war ja wirklich ein Hit im Radio. Ja. Also ich meine jetzt nicht zum Tanzen, aber dass du das damals schon super gerne gehört hast.
Jetzt, also 84 oder was?
Zum Beispiel.
Nein, haben wir 84? Also, da waren wir ja auch gar nicht in Deutschland und deswegen da habe ich nie Radio gehört in den Zeiten. Also für mich beginnt diese ganze Phase mit Musik konsumieren in dem Sinne eigentlich erst 1989, 90.
Okay.
Das heißt also, alles, was davor war, habe ich nie auf diesem Kanal sozusagen bekommen, Radio oder so. Und dann fand ich das von Anfang an cool. Und ich hatte zum Glück auch ein, zwei Diskotheken, in die ich öfter gegangen bin und in die wir jetzt auch demnächst wieder gehen, in der dieser Song auch tatsächlich immer mal wieder gespielt wurde. Ich finde, der ist eigentlich nicht prädestiniert für eine Tanzfläche.
Ja,
nee. 99 Luftballons zum Beispiel geht ja richtig geil zum Tanzen, finde ich, zum Abgehen. Mhm. Den habe ich mir dann aber auch etwas überhört.
Mhm.
Das hat sich mittlerweile wieder gelegt. Aber den Song fand ich von Anfang an schön und ich verbinde den eigentlich mit Liebe. Das ist für mich die Story da.
Wo du es gerade gesagt hast, also tanzbar, Liebe, also mit der Liebe, da gehen wir auch noch drauf ein, aber dieses Tanzbare, mir wird gerade bewusst, dass genau das, was ich in meinem Intro versucht habe, irgendwie auf den Punkt zu bringen, kann ich gut dazu tanzen. Mhm. Und da habe ich bei Nena-Songs immer meine Probleme mit gehabt. Also auch bei 99 Luftballons, dadurch, dass der ja diese zwei Tempi im Grunde genommen hat, so in Strophe und Refrain. Und also sowohl bei 99 Luftballons im Refrain als auch jetzt eben hier, ja, da kann ich mich schnell schütteln.
So genau. So,
ne? Genau. Aber wo ich immer für mich gemerkt habe, vielleicht ist es diese Awkwardness, von der du gerade gesprochen hast. Ich wüsste jetzt nie so hundertprozentig, wie bewege ich mich total gut dazu. Aber das, maybe it's just me. So. Und das war dann für mich dann der Punkt, wo ich dann eben festgestellt habe, ja, die Musik muss passen, also der Beat muss allem voran passen. Es muss halt total meine Laune treffen. Wäre bei Nena Songs auch der Fall, wäre ich auch mit dabei. Aber die Art und Weise, wie ich dazu mich gut bewege, dass ich mich dann auch mit der Bewegung wohlfühle, das habe ich hier irgendwie nicht.
Ja.
So. Aber trotzdem, also sehr überraschend, das mit der Stimme, was ihr gerade gesagt habt, teile ich auch total und sorgt auf jeden Fall für gute Laune. Und da, wo wir demnächst hingehen, Björn.
Da brauchen wir keine Straßen.
Da brauchen wir keine Straßen. Da brauchen wir keine Tanzfläche. Da fliegen wir durch den Raum.
Ja, cool, cool, cool.
Da sind wir wieder bei der Liebe.
Ja.
Oh, schön.
Am Ende.
Mm.
It's all about love.
Im Tao der Liebe.
Ja, dass wirklich nur um Liebe geht, aber...
Worum geht's bei dir, Micha?
Es geht um Sex.
Schön.
Ja. Aber ich hole Björn vielleicht...
Schließt das lieber aus oder ein oder...
Das kann jeder für sich selbst entscheiden.
Ja.
Ich musste gerade daran denken, was du gerade meinst, du magst es, wenn du mitsingen kannst. Mhm. Und das natürlich bei deutschen Texten liegt das nahe. Bei dem Song, den ich jetzt ausgewählt habe als meine Nummer 1 der Dance Tracks, ist es auch so, obwohl es kein deutscher Song ist. Wir drehen jetzt mal das Tempo ein bisschen hoch und ich glaube, ich laufe Gefahr, euch zu verlieren. Ich habe gerade euch eingesammelt mit Best of My Love, mit Disco-Ära, The Emotions. Ne? Jetzt weiß ich, das ist ein Song, von dem ich nicht mal weiß, ob ihr ihn kennt. Es ist nämlich ein... Ist das ein aktueller Song?
French Kiss?
Nee. Nein, also, nee.
Boom, boom, boom.
Also aktuell, was heißt aktuell? Relativ aktuell, so 2012. Was wir halt aktuell nennen bei 3POD.
Ja.
Meine Nummer 1, also wir haben definitiv noch nicht auf der Tanzfläche gestanden zu diesem Song. Meine Nummer 1 ist der Song von einem Künstler, der große Hits hatte, zum Beispiel Yeah. Der Künstler heißt Usher und der Song heißt Scream. Und ich sehe hier in und fragende Gesichter. Mhm. Okay, da lag ich richtig mit der Einschätzung. Ja, mal gucken. Also bevor ich das anspiele, hört euch mal den ganzen Song an. Aber man kann es auch schon in dem Ausschnitt hören, den ich jetzt präsentieren werde, diese Steigerung. Mhm. Weil es ist sehr geschickt gemacht, dass die Intensität erhöht wird.
Im Optimalfall ist das so, ja.
Es wird heißer und ja, wir hören jetzt einfach mal ein. Richtig geil.
Richtig gutes Zeug.
Richtig gutes Zeug.
Ja.
Ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal im Radio gehört habe. Und das ist so ein Song, wenn du den ersten Refrain hörst, denkst du, das ist ja geil. Mhm. Du willst den nächsten Refrain hören, weil du mitsehen kannst. Mhm. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Es ist total catchy. Mhm. Und ich habe den noch nicht auf der Tanzfläche gehört. Mhm. Aber wie gesagt, der ist ja sehr aktuell.
Ja.
Das hat sich noch nicht ergeben.
Ja. Ja. Tanzt du dann für dich durch die Wohnung manchmal so beim...
Like nobody's watching?
Like nobody's watching bei der Hausarbeit?
Bei der Hausarbeit.
Wo auch immer.
Das macht sich doch von allein.
Ach so.
sagt mein Mann.
Ja.
Nee, aber es ist, wo ich mitgehe. Selbst wenn ich im Sitzen höre, es ist so catchy gemacht, es ist auch so geschickt, man kann auch sagen kalkuliert, aufgebaut, es nimmt mich total mit. Es ist so eine Masterclass, Hammer, wie man einen Dance-Track baut.
Ja.
Also ich habe zu dem Song schon auch eine...
Ohne mich?
Ja, in Köln.
Ah, okay.
Ja. Ich habe den tatsächlich kennengelernt in so einem Fitnesskurs.
Ja, ja, das bietet sich an. Ja,
also Spinning.
Nee, im Body Pump heißt das.
Natürlich.
Auch ein guter Titel. Stadtland Vollpfosten.
Ja.
Ne, weil du da natürlich alle diese Bewegungen wundervoll auf den Beat machen kannst.
Ja.
Und ich finde das total geil. Das ist ja so, also Usher generell, auch so, ich assoziiere damit auch so einiges von David Guetta oder so,
diese ganze Zeit. Ja, Ibiza.
Genau, die ja auch oft, die genau was du beschreibst, diesen Aufbau gemacht haben, wo es dann immer, weiß ich nicht, Titanium oder so abgeht. Aber das ist richtig geil und das hat einen geilen Beat und also mein Bein wippt auch sofort in den Beat rein.
Ja.
Und wenn du das auf voller Lautstärke in einem Club hörst, das energetisiert schon.
Ich habe dieses Wort evolutionär vorhin so augenzwinkernd gesagt, aber manchmal denke ich schon darüber nach, ob sowas irgendwo genetisch in uns verankert ist.
Also, dass wir,
Tribal Instinct, das trifft es genau. Also, weil ich meine, dieser Viervierteltakt und diese sehr straighte Bassdrum eben immer auf den vollen Takten, das ist ja so alt wie die Musikgeschichte eigentlich. Ne? Also gerade auch, wenn wir über Dance-Tracks sprechen, dann werden wir aber tausende von Beispielen haben, die genau dieses Kriterium erfüllen. Und da stelle ich mir manchmal die Frage, warum, woher kommt das, dass wir sofort mitwippen, obwohl jetzt der Beat erstmal keine großen Überraschungen bietet, sondern er erfüllt irgendwo, irgendwas triggert der bei uns. Mhm. Das finde ich total interessant und das ging mir genauso, weil ich gestehen muss, der ist an mir vorbeigegangen, ich kenne ihn gar nicht. Also Usher kenne ich natürlich, aber ausgerechnet diesen Song, den habe ich nicht mitbekommen. So.
Es gibt ja einen verwandten Song, glaube ich, auf dem gleichen Album, DJ's Got Us Falling in Love, was ähnlich ist. Und ja, die haben natürlich auch den gleichen Produzenten gehabt, da kann man vielleicht später nochmal was zu sagen. Ja, das trifft das, ne? Das ist vielleicht gerade, weil es so erwartbar ist, ne? Dann eben doch so geschickt angeordnet, dass es dann immer nochmal eine Steigerung gibt und diesen Refrain, den man dann nach dem ersten Mal schon mitsingen kann, auch nach dem dritten Drink dann auch mitsingen möchte.
Ja.
Und dann so einfach gestrickt, dass das dann auch bei einem höheren Pegel funktioniert. Das geht bei mir direkt, also direkt ins Rückenmark.
Absolut, das ist total. Und gleichzeitig glaube ich trotzdem nicht, dass es so einfach ist, das zu machen, weil dann sonst gäbe es die wie Sand am Meer.
Ja.
Ich finde auch die Stimme einfach schön, dass das passt irgendwie dazu. Und man will dieses, das hat auch nochmal einen Beitrag dazu. Das ist schon nicht ohne. Nicht nur der Beat selber.
Wir hatten dieses Phänomen ja auch, als wir letztens über ESC-Songs gesprochen haben. Ne? Also was gerade beim Eurovision Song Contest lief und selbst dieses Ooh Baby Baby, wo man sagt, ja, hat man auch schon tausendmal gehört, aber auch das muss man erstmal passgenau hinbekommen. Ne? Und dass es animiert halt eben dass man animiert wird mitzusingen und mitzugrooven. Und das klingt so banal, ist es letzten Endes aber nicht. Ne? Weil die Zutaten müssen halt gut aufeinander abgestimmt sein. Es muss passen, sodass es dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in Fleisch und Blut übergeht und man eben mittanzen, mitsingen will. Spontan, das, was ich jetzt gehört habe, ja, das scheint super gelungen zu sein.
Was ich daran auch so geil finde, du hast es gerade mit diesem Aufbau beschrieben, dass das irgendwie so in so eine Eskalation reingeht. Das wurde ja im Song selbst, glaube ich, mindestens dreimal gemacht.
Ja.
Also das gefällt mir auch, dass es nicht die ganze Zeit dann irgendwann oben ist oder so, sondern du hast es ja gerade am Ende dessen, was du gespielt hast, ging es ja wieder runter.
Ja,
dann wird es wieder leise und dann geht's wieder so zurück. Und dann kommt irgendwann der Part, wo sich's wieder aufbaut. Also du kriegst dreimal diesen emotionalen Rollercoaster.
Ja.
Und danach ist man happy.
Du hast ja dann auch wirklich, wenn man den Song mal ganz hört, deswegen ja auch, also es geht um Sex. Da macht er keinen Hehl draus. Ja. Also das ist weniger subtil als in anderen Songs, als bei Barry White, wo es um das Gleiche geht.
Ja.
Also schon voll auf die 12. Aber deswegen ja auch dieses Sex, finde ich, spiegelt sich ja dann auch musikalisch. Ne? Diese Steigerung.
Ja, ja.
Dann zum Schluss
der
Höhepunkt.
Ja.
Also ganz toll aufgebaut, wo sich dann eben so Text und Musik eine Symbiose ergeben. Ganz große, also das ist so für mich die Formel des perfekten Dance.
Ja. Ja. Und das ist ja auch wirklich so, diese ganze Zeit um die 2010er Jahre, würde ich sagen, da war ja diese Art von Musik, da ist die ja voll gekommen.
Mhm.
Das fand ich nochmal eine richtig schöne, also auch fürs Clubbing. Das ist mittlerweile, glaube ich, gibt es das gar nicht mehr so oft, dass das läuft. Woher soll ich das wissen, da ich nicht im Club bin? Aber,
ja, aber bald wieder. Aber da ist unwahrscheinlich. Du brauchst
ja was ganz anderes.
Ja.
Ich glaube, da, ne, also das gefällt mir sehr gut. Ich habe auch, wie gesagt, länger über solche Musik nachgedacht. Auch die Black Eyed Peas sind ja am Ende so in diese Richtung gegangen.
Es wurde immer tanzbarer auf
genau.
alle Fälle. Ja.
Das gilt ja aus meiner Sicht wirklich für viele Dance-Tracks. Also du hast es gerade gesagt, so dass da kommt vieles dann optimalerweise zusammen, aber eben auch, dass sich etwas aufbaut. Und jetzt driften wir mal ganz kurz ab, so in den Bereich von elektronischer Musik, also eben auch House und Techno-Tracks und so weiter. Naja, deswegen gibt es ja diesen Drop. Ne? Also, dass im Grunde genommen eine Steigerung aufgebaut wird und irgendwann kommt der Drop, Höhepunkt, Schrägstrich, auch wie so eine Erlösung im Grunde genommen. Und dann ist im Grunde genommen die Tanzfläche entfesselt, könnte man sagen.
Ja.
So. Und das ist ja ein total beliebtes Konzept. Und ich finde das bei der, also gerade so im elektronischen Bereich ist es leider Gottes selten subtil. Mhm. Das ist mir dann zu sehr auf die 12. Aber bei Usher habe ich auch gerade und bei vielen anderen Sachen, die ich dich auch im Vorfeld jetzt so gehört habe, wenn das auch noch wirklich raffiniert gebaut ist, das begeistert mich dann immer. Da gehe ich dann auch richtig mit. Ne? Also wie gesagt, bei vielen elektronischen Sachen ist das sehr erwartbar.
Mhm.
Umso mehr erfreut es mich, wenn es dann wirklich musikalisch raffiniert gelöst wird. Und das klang gerade richtig gut.
Raffiniert finde ich ja auch, dass dann wirklich dass dieses Baby, 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 das kommt ja schon in der Strophe, am Ende der Strophe. Also du bist ja schon gewisserweise vorbereitet, dass es dann im Refrain kommt, bist aber trotzdem positiv überrascht und denkst, das ist, den Text kann ich mir merken. Da bin ich dabei.
Mhm.
Ja.
Oh.
Vielleicht nur ganz kurz zum Thema Produktion und perfekte Formel für den perfekten Dance-Track. Hinter dem Song, Co-Autor ist Max Martin. Und der Typ, ich hätte eine einzelne Top 3 Dance-Tracks von diesem schwedischen Produzenten und Co-Autor oder Songwriter machen können. Der hat mitgeschrieben oder alleine geschrieben, mitgeschrieben bei unter anderem Everybody von den Backstreet Boys, was auch ein geiler Dance-Track ist.
Ja.
Oh ja.
Stimmt. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Dance, dance, dance. Shake It Off.
Ja, krass.
Und dann noch viele andere Sachen. Katy Perry und It's My Life hat er mitgeschrieben mit Bon Jovi.
Das hat auch so ein Beat, ne? Das
hat auch, war auch eine andere Richtung für sie.
Genau.
Dann halt die Tearing Up My Heart
und
Sin.
Ja.
Also der Typ ist unglaublich.
Das ist alles Dance, das ist genau.
Ja. Ja.
Justin Timberlake ist auch meine Longlist.
Mit dem Song? Mit Can't Stop the Feeling.
Ja,
ja
auf jeden Fall. Aber ich wusste gar nicht, wer der Produzent ist. Aber definitiv Longest bei mir.
Legende.
Super, super.
Die Becky ist bei mir auch.
Ja.
Mit Everybody.
Everybody,
mit allen.
Backstreet's Back.
Backstreet's Back. Ja, ja, meine Nummer 1, Usher mit Scream.
Oop, Baby, Baby.
Oop, genau, in Klammern.
Oop, Baby. Schleifchen dran.
Everything I do it for you. Nee, es war was anderes mit der Klammer.
Der wäre fast auch, ist auch auf meiner Longlist, der Gute.
Brian Adams?
Ja, klar.
Ja, das haben wir 69. Das habe ich bei dir. Ich habe an ABBA gedacht bei dir. Ich habe an Brian Adams gedacht. Ich denke sehr viel an dich, Björn.
Das ist ja meine Top 3.
Ja.
Hätten wir sie in Jahrzehnte aufgeteilt, hätten wir all dieses...
So wie das normale Menschen machen. Aber Daniel hat ja hier... Wollte ja nicht.
Was?
Bei deinem, ich bin doch nur deinem Beispiel
gefolgt. Ja, meinem Beispiel gefolgt am Arsch.
Genau. Willst du nur was von deiner Longlist nennen, Daniel?
Nee, ich habe ja schon immer mal wieder so ein bisschen was reingeworfen hier.
Dann war das eine Runde mit sehr vielen Überraschungen.
Und keine Überschneidung, womit ich nicht gerechnet habe.
Doch, damit habe ich gerechnet, dass wir keine Überschneidung haben.
Bei Thriller war ich mir nicht sicher, da hätte ich auch.
Ja, also meine waren so, dass...
Da habe ich euch mehr zugetraut, aber...
Da bin ich sehr enttäuscht, aber ich zeige es nicht. Ja. Nee, ich habe bei meinen drei gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, dass es einer von euch hat. Okay, und dass ihr untereinander, habe ich auch nicht geglaubt. Ja. Insofern keine Überraschung, aber keine Überschneidung, aber viele Überraschungen, finde ich. Gerade bei Zetaki und Co.
Ja.
Aber
ja,
klar, natürlich, Tanzmusik. Wir haben auch überlegt, könnte auch Blues sein. Also die ersten Paarungsversuche, aber die ersten Paartanzversuche im jugendlichen Alter.
Wir lassen das mal so unkommentiert stehen.
Mal gucken, ob da vielleicht noch eine neue Kategorie drin ist. Aber bevor Björn uns verrät...
Okay, jetzt muss ich mir endlich mal Gedanken
machen. Genau, jetzt solltest du, während wir in das Feedback reinhören, kann Björn sich Gedanken machen, mit welchem Thema er uns, Daniel und mich, dann beim nächsten Mal überraschen möchte. Und Daniel hat Feedback für uns.
Wir haben offensichtlich mit den... Also ich vielmehr habe mit den One-Hit-Wonders gewisse Nerven getroffen, unter anderem den von unserer Stammhörerin Marion.
Lieber Björn, lieber Michael, lieber Daniel, hier ist Marion, es wird Zeit für Feedback, da habt ihr völlig recht und ich habe mich gar nicht so leicht getan mit den One-Hit-Monstern, aber ich bin ein bisschen zurückgegangen in die Disco-Zeit und habe auf der 3 Phil Carmen On My Way in L.A. von 1985. Ist so ein bisschen auch ein Sommerhit, würde ich mal sagen. Und die Frage, ob man heute noch nach L.A. will, lasse ich mal unbeantwortet. Dann habe ich auf der 2 George McCraw, Rock Your Baby. Das werdet ihr auch kennen, wenn ihr es hört. Und ich habe auf der 1... I Will Survive von Gloria Gaynor 1978. Ist auch so eine richtige Disco-Hymne und findet sich auch in unzähligen Filmmusiken. Ja, ist also auch schon so ein One-Hit-Monster. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag mehr, bisschen Sonne und viele Grüße von Marion.
Cool.
Ja,
wunderbar.
One-Hit Monster gefällt mir auch sehr gut.
Finde ich sehr schön. One-Hit Monster und diese Brücke, die jetzt gerade zwischen Disco und One-Hit Wonder geschlagen
wurde. Das stimmt.
Toll, oder?
Ja.
Also vielen lieben Dank, Marion. Danke. Tolle Sachen dabei und Phil Carmen. Super. Hat das da habe ich auch gedacht, den hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Zettel.
Ich auch nicht. Man kann natürlich, also I Will Survive ist natürlich, steht überhaupt nicht zur Frage, dass man kann natürlich argumentieren, dass das kein One-Hit-Wonder ist, aber ich bin wahrscheinlich die falsche Person.
Möglicherweise.
Die da jetzt irgendwie sagen kann, nein, die hat doch noch andere Hits gehabt, hier Never Gonna Say Goodbye und so und so weiter. Aber da müsste ich jetzt mal die Chartposition checken. Aber es ist auf jeden Fall ein geniales Lied und vielen Dank für die Einsendung.
Ja, danke dir, Marion.
Also, I Will Survive ist ein Alltimer.
Ja.
Es ist wirklich ein so geiler Song, der immer noch ein Gefühl von Hoffnung, von Power raushaut. Ich finde den auch einfach nur genial.
Ich sage jetzt auch Monster, One-Hit Monster. Ja. Genau, created by Marion.
Ja.
Apropos Monster, Björn.
Apropos Monster.
Ich bin ja gar nicht dran mit der Moderation. Ich bin ja gar nicht dran mit der Moderation.
Aber Michael, jetzt am Ende der Folge stellst du das fest, ne?
Ich überlasse das mal dir.
Bevor Björn uns sagt,
worauf
wir uns freuen können, vielleicht nochmal der Aufruf. Ihr habt es ja gerade gehört, wie es geht. Also gerne eine Nachricht schicken. Macht euch nicht so einen Kopf. Sprecht einfach frei drauf los. Wir interessieren uns total, was eure Top 3 ist. Und das kann natürlich die aktuelle Folge sein. Jetzt haben wir gerade die Dance-Tracks gehabt, können One-Hit-Wonder sein. Guckt zurück im Back-Katalog, ist ja alles noch verfügbar, wenn sie nicht gesperrt wurden von Universal und Co. Aber wir sind da in Verhandlungen, sind da guter Dinge.
Oh, ja, genau.
Aber ja, schaut doch mal nach. Wir sind immer sehr gespannt, was ihr so auf eure Top 3 ist. Das ist eine Menge Verantwortung, aber ja, wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder machen. Insofern meldung@dreipod.de. Björn, jetzt du.
Ja. Unsere nächste Folge wird ja die letzte Folge vor der Sommerpause sein. Wir machen eine einmonatige Sommerpause. Und das heißt, wir haben alle, die diese Sendung hören, haben dann ein bisschen mehr Zeit, mit dem, was wir in der Folge besprechen, umzugehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein kleines Geschenk, in dem wir ihnen etwas Futter für ihre Sommerferien geben. Und in unserer nächsten Top 3 werden wir also nominieren unsere Top 3 Sommergeschichten. Jetzt muss ich ein bisschen was dazu erläutern, weil wir werden das erste Mal vielleicht in Dreipod mehr oder weniger einen Medienbruch haben.
Oh.
Ihr könnt also Filme nominieren oder auch Bücher oder auch Kurzgeschichten. Wie auch immer, es geht um Geschichten, die erzählt werden über den Sommer, über die Sommerferien.
Das war unsere 63.
Alle nannten mich Baby.
So, okay. Meine Nummer 1 steht schon, wie ihr gerade gemerkt habt.
Okay, cool. Kreativ?
Ja.
So kann es gehen.
Meter?
Ja?
Ja, schön. Top 3 Sommergeschichten.
Ja, ihr seht uns überrascht, weil wir es auch nicht geahnt haben und nicht gewusst haben. Und jetzt müssen wir uns erstmal Gedanken machen.
Kognitiven Kapazitäten sind nach dem letzten Abend bei uns allen noch etwas reduziert, aber wir kriegen am Laufe des Tages verarbeitet.
Ja.
Sommergeschichten. Ja, finde ich gut. Finde ich spontan, finde ich das gut. Auch mit den unterschiedlichen Medien. Und das klingt wie das perfekte Thema, was man mit an den Strand nehmen kann.
Genau.
Was wir jetzt tun werden.
Ja. Super.
Danke.
Ciao.